Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hallo meine lieben Enliven People, willkommen zu einem Enliven Spezial, denn das konnte ich nicht so stehen lassen, Assassin's Creed Shadows. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil da deutlich mehr drin ist, und dazu habe ich heute zwei ganz wunderbare Gäste dabei. Aber bevor wir in den Hauptteil übergeben, ist hier gerade erstmal nur der Einstieg, ne? Ihr seht die ganzen Credits, produziert von, und was kann man alles zu Assassin's Creed Shadows unter die Lupe nehmen? Und das Faszinierende daran ist, das Ding hat ja eine gewisse Vorgeschichte, auch gaming-technisch gesehen, weil, ich gehe mal kurz zurück, Juli 2020, als Ghost of Tsushima erschien, hat man irgendwie in Gaming-Kreisen gesagt, oh, feudales Japan, das ist ja noch so ein unverbrauchtes Setting, wo bleibt denn das Assassin's Creed dazu? Und tatsächlich kamen die nächsten Jahre ja immer mehr Spiele, die feudales Japan thematisieren. Tatsächlich vorher erschien noch Nioh von 2017, Sekiro 2019, Nioh 2 2020, Rise of the Ronin 2024, und jetzt hat Ubisoft auch mal ein Assassin's Creed, das im feudalen Japan spielt. Also so unverbraucht ist dieses Setting auch nicht mehr, und ich wollte einfach mal mit zwei Experten dazu sprechen, und dazu habe ich heute den Matthias dabei von YouTube-Kanal Karawabannen, wo es vor allem darum geht, Japanisch zu lernen oder wie es halt eben ist, in Japan zu leben, und den lieben Ove, den ihr ja natürlich aus vorherigen Folgen schon kennt, auch genannt Game Over. Der ist Historiker, der ist Doktorand und Dozent für alte Geschichte an der Uni Koblenz. Und so habe ich diese beiden faszinierenden Perspektiven auf Japan in Videospielen beide bei mir versammelt. Sehr cool, dass ihr da seid. Hallo.
Moin. Hallo.
Fantastisch, dass ihr da seid. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich würde das gerne mal mit euch durchgehen. Ich habe mal gegoogelt, Videospiele im feudalen Japan, habe ich 122 Treffer gehabt. Anscheinend so unverbraucht ist es gar nicht, da liegt aber extrem viel Zeit zwischen. Und deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, ob euch diese Spiele etwas sagen. Blood Will Tell, Tezukas Osamu Dororo, 2004 erschienen. Sagt euch das was?
Nee, von dem habe ich noch nie gehört.
Na klar.
Onimusha Warlords, erschienen 2001 auf der PlayStation 2.
Na klar.
No, das kann ich.
Sehr gut. Way of the Samurai, und ihr wollt nicht wissen, wie viele Videospiele mit dem Titel Samurai anfangen. Way of the Samurai, 2002 erschienen.
Ja.
Ja.
Und das bin ich jetzt mal gespannt, in der Hoffnung, dass ich es richtig ausspreche, Musia oder Musia, 1992. Für das Super Nintendo Entertainment System.
Gehört von schon, nie gespielt.
Sagt mir jetzt nichts.
Okay, ich habe die einfach nur mal so wahllos rausgegriffen, aber 122 Treffer ist schon für mich auch so eine Hausnummer, wobei da auch so Spiele wie For Honor dazu gezählt werden. Spannend, spannend, spannend. Lasst uns einfach starten und dann immer komplizierter werden. Matthias, wie findest du bisher Assassin's Creed Shadows?
Ja, ne? Ich muss sagen, ich bin nie ganz so überzeugt von dem Spiel. Liegt aber vor allem daran, dass ich wahrscheinlich mit dem allgemeinen Assassin's Creed Gameplay nie mehr ganz so viel anfangen kann. Ich habe mir gedacht, ja, Japan-Setting, das lockt mich vielleicht nochmal hervor, aber nach 20 Stunden war dann bei mir doch irgendwie die Luft raus.
Okay, aber rein Gameplay-technisch verstehe ich das voll und ganz. Das ist ja irgendwie auch das Problem bei dieser Reihe. Findest du nichtsdestotrotz, dass das Setting ganz gut in die Reihe passt? Dass es dadurch nochmal eine Aufwertung von dir bekommen könnte?
Also, das habe ich mir auch gedacht. Gerade wenn man jetzt so dieses typische Image der Ninja nimmt, was so in der Popkultur verbreitet ist, habe ich mir immer gedacht, gut, das könnte man bei einem Assassin's Creed ziemlich gut umsetzen. Und ich hatte prinzipiell eine Zeit lang meinen Spaß daran, dort einfach mit dem Greifhaken die Burgen zu infiltrieren und dort dann bestimmte einzelne Ziele auszuschalten. Aber es wurde dann nach 20 Stunden halt doch irgendwie etwas monoton.
Okay, Gameplay-Setting kann in 20 Stunden weder gameplay-technisch noch setting-technisch noch beeindrucken. Okay, das war natürlich jetzt sehr, sehr solide abgeschmettert. Ove, du als Historiker, wie sehr hast du auf dieses Setting gewartet? Oder ist es in deinem Top 3 Dings, die Nummer 3 und zwei andere liegen noch davor?
Gewartet habe ich darauf, seit im Endeffekt die Ezio-Trilogie vorbei ist, seitdem eigentlich klar war, oder seitdem Teil 3 angekündigt wurde, seitdem klar war, okay, wir gehen auch in andere Settings über. Da war für mich klar, okay, man muss auch Japan kommen. Gerade weil das Shinobi-Setting einfach zu naheliegend ist und japanisch irgendwie einfach zu ikonisch ist, also als Setting. Mhm. Genau. Ich habe übrigens über 100 Stunden im Spiel inzwischen.
Okay, dann würde ich sagen, Ove hat schon mehr Recht als Matthias. So ein Blödsinn. Ich habe nur 15 Stunden, dann müsste ich eigentlich meine Moderation schon abgeben.
Ich muss allerdings gestehen, dass von den 100 Stunden 15 Stunden allein dafür draufgegangen sind, die Karte aufzudecken. Ich bin, mein ADHS kommt damit nicht zurecht, die Karte da weiße Flecken drauf zu haben. Und das ist dann schon in ziemlich viel Arbeit verkommen irgendwann.
Der Open-World-Staubsauger, verstehe. Sehr, sehr cool. Aber genau, dieselbe Frage an dich. Wie findest du Assassin's Creed Shadows bisher? Und kriegst du da die Historikerbrille irgendwie ausgeblendet? Oder spielst du dieses Spiel auch immer mit Historikerbrille?
Ganz ausschalten kann ich es nicht. Genauso wenig, wie ich den Gaming-Journalismus sozusagen ausstellen kann oder den Guideschreiber in mir ausstellen kann. Das ist leider so eine Berufskrankheit. Und wenn es ein historisches Spiel ist, ist es gleich doppelt Berufskrankheit. Ich kann mich aber inzwischen so weit davon lösen, dass ich Dinge auch einfach genießen kann für das, was sie sind. That being said, mir gefällt's gut. Also ich hatte zwar auch ein bisschen meine Bedenken, ich habe auch einige Punkte, wo ich sage, brauche es vielleicht nicht. Aber insgesamt denke ich, war es ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil es auch genug Abwechslung bietet. Das Narrativ funktioniert, es ist jetzt nicht bahnbrechend, aber es funktioniert, die Charaktere sind sympathisch und die Story, witzigerweise als Rise of the Ronin erschienen ist, hatte ich damals einen Stream dazu gemacht und ich habe im Endeffekt 1:1 die Story predicted, aber schon. Es ist jetzt, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das hätte predicten können, weil das zu naheliegend war, einfach die Iga-Kriege oder Nobunaga, einfach weil da die ganzen bekannten Namen, die zu der Zeit fallen, das lag meistens auf der Straße. Und man weiß inzwischen auch einfach, nach welchen Formen Assassin's Creed funktioniert.
Ich hatte das tatsächlich auch schon mit Fragnard besprochen, also dem Assassin's Creed-YouTuber schlechthin. Und ich muss sagen, jedes Assassin's Creed hat so einen besonderen Punkt für sich. Ne? Wenn ich schon, wenn es nicht das dritte in der Reihenfolge ist, also beispielsweise Rogue versus Assassin's Creed Black Flag. Rogue ist demnach halt dasjenige, was halt zum dritten Mal schon dann, oder zum zweiten oder zum dritten Mal, je nachdem, wie man das zählt, das Schiffsfeature drin hat. Ich muss sagen, wir haben das erste Mal ein Setting oder ein erstes Mal ein Spiel, was wettertechnisch unglaublich überzeugen kann. Das ist so für mich das eine Neue in diesem Spiel. Auch wenn es natürlich ein fantastisches Setting ist, wo ich mir halt denke, warum ist das noch nicht zuvor gekommen? Ich gebe euch einen kurzen Kontext, bevor ich weiter mit euch mache. Tatsächlich hat es ja schon November 2011 mal eine Umfrage gegeben von Ubisoft, welche Settings denn die Leute mal so Bock hätten. Und darunter war nämlich mittelalterliches China, britisches Empire, viktorisches England, altes Ägypten, Invasion Amerika, Konfrontation zwischen britischen Kolonisten und amerikanischen, also Native Americans während der amerikanischen Revolution, Sturz des Zarenreichs, Kämpfe der Kriegsherren im feudalen Japan, und Aufstieg von Caesar, Reich im alten Rom. Und ich fand's lustig, weil der Creative Director von Assassin's Creed 3 meinte nämlich so die beliebtesten waren für 2013 für ihn Zweiter Weltkrieg, feudales Japan und Ägypten, und das hält er alles für super langweilige Settings.
Bitte, was?
Wohlgemerkt, 2013, das ist 12 Jahre zuvor, ne? Jetzt ist halt das feudale Japan gekommen. Findet ihr, dass dieses Setting jetzt, 2025 mit Shadows, ist dieses Setting ausgelutscht oder können wir noch 10 Jahre so weitermachen? Matthias?
Ich muss sagen, es ist ein bisschen zu einer ungünstigen Zeit erschienen, weil es genau zu der Zeit erschienen ist, wo langsam Spiele mit Japan-Setting wieder voll in Mode gekommen sind. Da war ein paar Jahre vor Release noch ziemliche Ebbe. Also da habe ich selbst immer sehr lange nachgeguckt, ja, was gibt es denn für Spiele mit Japan-Setting? Und da fand man dann entweder noch solche Titel PS2-Zeiten, dann vereinzelt noch ein paar auf der PS3 und so weiter. Dann kam lange Zeit nichts und jetzt kommen die auf einmal wieder aus dem Boden geschossen, dass kaum noch Stopp sagen kannst, weil du weißt überhaupt nicht mehr, welches du noch kaufen sollst, weil es so viele gibt. Also, wenn jetzt noch mehr Spiele mit Japan-Setting kommen, da weiß ich nie, ob das noch abwechslungsreich genug sein kann. Na gut, man kann natürlich ein bisschen in den verschiedenen Epochen noch hin und her springen. Die meisten konzentrieren sich ja, wie auch Assassin's Creed, auf die Zeit der Bürgerkriege damals.
Wenn das mit meinem Recherchewissen die Sengoku-Zeit, die Zeit der streitenden Länder, worauf genau. Dann die Edo-Zeit oder die Edo-Periode folgt. Uwe, immer wenn ich dich da habe, wenn wir über historische Settings sprechen, sagst du immer sowas wie, ja, 10 Jahre zuvor wäre richtig geil gewesen oder 20 Jahre später, das wäre immer richtig geil gewesen. Also jedes Mal ist es von dir der Vorwurf an Ubisoft, dass sie dich nicht gefragt haben, auf welche Jahreszahl man das Spiel hätte stellen sollen, und irgendwie machen sie es ohne dich immer falsch. Und sie machen es ja natürlich auch bis in alle Ewigkeit falsch, solange die dich nicht eingestellt haben. Das ist übrigens ein super krasses Erpressungsargument, was ich, glaube ich, für sehr effektiv halte. Aber deine Frage, bist du mit dem Spielzeit Alter, man rechnet so mit 1579 bis frühe 1580er, also vor allem so rund um den Tod von Udo Nobunaga. Findest du das gut oder hättest du dir was anderes gewünscht?
Also, ich hatte ja gesagt, ich habe es predicted, wer es spielen wird, aus dem einfachen Grund, weil ich es genauso gemacht hätte. Weil es sich zu gut anbietet. Der Stichpunkt hier sind die Iga-Kriege, die wir beide abgehandelt haben, einmal 1579 und einmal 1581. Und die Iga neben den Koga, das sind sozusagen die Shinobi, also das sind die, die man kennt. Also das sind die Ninja, und das sind die, die vor allem in dieser Zeit eben ihre Hochzeit hatten. Auf der einen Seite ist es halt so naheliegend, auf der anderen Seite eben die Senkoku-Zeit, das ist etwas, womit auch viele Leute auch außerhalb Japans so ein bisschen was anfangen können, also weil Namen wie oder Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi oder Tokugawa Ieyasu, also die drei Reichseiniger, das sind Leute, die bekannt sind, auch einfach, weil das schon popkulturell angeschnitten wurde. Jetzt aber, also inhaltlich bin ich sehr zufrieden damit, wie es spielt. Wann es rausgekommen ist, da sage ich auch, wäre irgendwie cool gewesen, wenn das vor 10 Jahren gekommen wäre, wo es ein Alleinstellungsmerkmal gewesen wäre. Weil 2017, meine ich, ist aber als dann Nio 1 rausgekommen. Das war dann so der erste, ja, Achtungserfolg im Endeffekt, dass sie natürlich halt mit japanischer Mythologie, aber auch eben mit japanischer Geschichte auseinandersetzt, also mit dem Seefahrer William Adams und dem Aufstieg des Tokugawa-Shogunats, also was etwa 20 Jahre ungefähr nach Assassin's Creed Shadows spielt. Genau, danach kam halt Sekiro, Ghost of Tsushima, und dann ging das Ganze ins Rollen. Da muss man halt sagen, was einige Leute so ein bisschen in einen Topf werfen, was eben nicht das gleiche ist, ist, dass Ghost of Tsushima in der Kamakura-Zeit spielt, das ist das 13. Jahrhundert. Und Rise of the Ronin, was letztes Jahr erschien, spielt in der Bakumatsu-Ära, das ist beginnt 1853. So, das ist dann nochmal was anderes jeweils. Das Problem ist, gerade bei Ghost of Tsushima, dass sich einfach optisch so viele Stilmittel, die man mit der Sengoku-Zeit verbindet, bedient, dass man das schwer auseinanderhalten kann. Und ironischerweise wird jetzt Assassin's Creed Shadows vorgeworfen, warum es nicht so historisch akkurat sei wie Ghost of Tsushima, wobei es historisch akkurater ist. Aber gut, das ist eine Geschichte.
Ich feiere das einfach so als Externer, dass es so ein Duell der historischen Akkuratesse ist. Und ich denke mir halt, die haben doch eigentlich alle keine Ahnung von dem, worüber sie da reden. Und du sitzt als Historiker doch, glaube ich, daneben und denkst dir so, was für ein Schmarrn, oder?
Ja. Also ich kann das mir halt auch. Ich meine, ich habe Ghost of Tsushima gefeiert. Das ist historisch nicht sehr akkurat. Das ist eine sehr, romantisierte Vorstellung. Der Samurai-Kultur. Wobei man auch sagen muss, Ghost of Tsushima ist weniger ein historisches Spiel, es ist eher ein Kurosawa-Spiel. Das ist ein Spiel, das sich von dem Film von Akira Kurosawa beeinflussen lässt. Als solches sollte man es sehen und nicht als historisches Spiel. Bei Assassin's Creed Shadows, das hat einen etwas anderen Anspruch, wobei man auch sagen muss, dass Assassin's Creed Shadows nie, oder Assassin's Creed generell nie historisch 100% akkurat war. Es hat aber immer versucht, historisch authentisch zu sein. Und da muss ich sagen, hat Assassin's Creed in der Vergangenheit schon besser abgeliefert. Es ist immer noch gut, es ist immer noch deutlich über den Durchschnitt, würde ich sagen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist unnötig. Eine Sache, über die ich gestern aber ganz zufällig gestolpert bin, ist, zum Beispiel die Darstellung der portugiesischen Schiffe. Also,
bevor du darauf tief eingehst, und ich finde, es war ein guter Trailer für das, was noch in dieser Folge passieren wird. Sehr, sehr gut. Und Ubisoft, du bist wieder ermahnt worden, stellt Ove ein. Jetzt bitte ich noch mal ganz kurz zu Matthias. Matthias, erste Frage und danach direkt die zweite. Matthias, du, der jetzt schon seit etlichen Jahren jetzt mittlerweile in Japan lebst, ursprünglich kamst du aus Deutschland, jetzt lebst du in Japan. Würdest du sagen, dass du ein japanischer Deutscher oder ein deutscher Japaner bist?
Ich würde sagen, ich bin ein Deutscher, der in Japan lebt. Und ich glaube, wenn man als Ausländer nach Japan kommt, ist das prinzipiell das Beste, was du erreichen kannst. Du wirst in dem Land halt sowieso immer Ausländer sein. Da führt schon allein wegen dem Aussehen kein Weg dran vorbei.
Kannst du uns kurz dran teilhaben lassen, wie sich so deine Perspektive auf Spiele, die in Japan stattfinden, wie krass hat die sich geändert, seitdem du auch in Japan lebst? Also, dass du quasi auch dort bist, wo du gespielt hast?
Ich muss sagen, das hat sich insofern geändert, dass ich angefangen habe, ein bisschen mehr auf die Details zu achten, ne? Wie Japan wirklich in den Spielen dargestellt wird. Und wenn man jetzt die breite Masse bedenkt, dann ist es halt wirklich so, dass die meisten Spieleentwickler spürbar nicht so wirklich verstehen, wie Japan aussieht. Weil oftmals werden da Elemente aus China oder Asien allgemein mit reingemischt. Gerade bei der Architektur und so weiter, da sieht man häufig chinesische Gebäude und die Entwickler sagen, ja, das ist Japan. Auf solche Details achte ich da mittlerweile ein bisschen mehr. Obwohl ich auch sagen muss, also wenn es dann durch die verschiedenen Epochen durchgeht und so weiter, gibt es ja sehr viel zu beachten, wie sich Japan selbst geändert hat. Dass es für mich persönlich zumindest manchmal nie ganz so einfach ist, wirklich jedes Detail zu erkennen.
Könntest du uns auf Anhieb ein Spiel sagen, das für dich so das Akkurateste überhaupt ist, wenn es um Japan geht?
Das Akkurateste überhaupt? Ich muss sagen, also von dem, was ich von AC Shadows jetzt rein von dem gesehen habe, wie es Japan darstellt, ich fand ein paar kleine Details. Was mir jetzt als erstes in Erinnerung blieb, war, dass dort ein paar Tatami-Matten komplett falsch gelegt waren. Aber ansonsten sah das schon mal ganz gut aus, so von den Burgen her. Was das historisch Beste ist, ich würde wahrscheinlich sagen, dass Ghost of Tsushima mit der Darstellung sehr gut hinkommt. Es ist natürlich, wie gesagt, geht nie um historisch akkurat, sondern einfach bloß, wie es aussieht.
Das, was Ove wahrscheinlich eben meinte mit historisch authentisch
sein. Genau. Genau, das würde ich auch meinen. Also, die haben da definitiv mehr Recherche betrieben. Während jetzt
Wenn die Matten ein bisschen falsch liegen. Okay, verstehe.
Ich meine jetzt bei Ghost of Tsushima, also bei Assassin's Creed, wie gesagt, die Tatami-Matten, die haben da ein Muster genommen. Einfach Tatami-Matte an Tatami-Matte ran, ohne dass es irgendein Muster ergibt. Und das macht man einfach nicht. Ich meine, es war bloß in einem Raum, in ein oder zwei Räumen, wo ich das gesehen habe. Aber das war direkt am Anfang und da hat sich das so ein bisschen eingebrannt. Ich sah dann nur später Räume, wo die ein vernünftiges Muster hatten.
Was wäre ich so gern in deinem Kopf, wenn du das spielst? Wir werden auch über Hyasuke heute sprechen, was tatsächlich so einer der größten Debatten bei Assassin's Creed Shadows war, wo wir aber festhalten müssen, dass es meiner Meinung nach und vieler Menschen Meinung nach auch eine Scheindebatte ist, weil es sich eigentlich hier um Rassismus geht und die Leute halt einfach keinen schwarzen Menschen spielen wollen und dann kommen sie wirklich mit historischer Akkuratesse um die Ecke, obwohl das in Assassin's Creed noch nie von Belang war, weil wir in Assassin's Creed 2 den fucking Papst verprügelt haben und jetzt ist es halt eine historisch existierende Figur, die halt uminterpretiert worden ist. Da meine Frage an zuerst an Ove, findest du es, wie bewertest du das, dass dieser Waffenträger als Samurai interpretiert worden ist, den man halt auch eben in Assassin's Creed Shadows spielen kann?
Finde ich nicht wirklich schlimm, weil Assassin's Creed waren nicht die Ersten, die das gemacht haben. Wir hatten Nioh angesprochen, das ist ein Spiel von japanischen Entwicklern, da ist Yasuke auch als Samurai dargestellt. Und da hat sich niemand drüber aufgeregt, gemerkt. Dann muss man auch sagen, Yasuke ist eine auch in Japan populäre Figur. Es gibt ein Anime über ihn beispielsweise. Er wird auch in der Kunst immer wieder dargestellt. Im Westen ist er vor allem durch das Buch von Thomas Lockley bekannt, der ihn sehr offensiv als Samurai darstellt, was die Quellen so nicht sagen. Ist aber nicht so, dass man nicht ableiten könnte, dass er eventuell einer war. So, das ist halt so die Debatte. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Und ich sage, wenn wir es nicht wissen, dann kommt, ja, künstlerische Freiheit. So, dann sagt man, ja gut, dann let's go. Also, weil es ist nämlich nicht so, dass es eindeutig nicht so ist. Also, wir hatten auch eben Neo angesprochen, der Fall William Adams, 20 Jahre später, ein Engländer, der nach Japan kommt und unter Tokugawa Ieyasu zum Samurai wird. Auch der Protagonist von Neo, und das ist auch der Protagonist, dessen Geschichte ist die Vorlage für den Roman und die Serie Shogun. Also ist auch hochaktuell. Sozusagen, das ist passiert, und Oda Nobunaga ist bekannt gewesen dafür, dass er auf Konvention, ich sag mal, gelinde gesagt, geschissen hat. Einfach weil er es konnte. Und man weiß, dass er sehr fasziniert war von Yasuke, dass Yasuke immer sehr nah bei ihm war, eben sein Waffenträger war. Also er hat nicht nur an sich Waffen getragen, der hat auch die Waffen des von Oda Nobunaga wohl getragen. Und er hat eine Besoldung erhalten, was eigentlich für einen Landbesitz, was eigentlich für einen Samurai-Titel steht. Aber eben nicht 100% zwingt, und da sagt man, mehr weiß man halt nicht. So. Und da sage ich mal, da andere das auch schon gemacht haben, ihn als Samurai darzustellen, finde ich das jetzt nicht verwerflich. Ich finde das jetzt auch nicht krass falsch, weil, wie gesagt, eben, es ist ein Unterschied zwischen historischer Akkuratesse und historischer Authentizität. Wäre es historisch absolut unauthentisch, ihn als Samurai darzustellen? Ich finde nicht unbedingt, eben wegen dem Fall William Adams, was nicht viel später war. Ja, und außerdem, es kommt halt immer darauf an, was für eine Geschichte man am Ende erzählt. So.
Da jetzt mal vielleicht als krasses Gegenbeispiel, bevor ich wieder zu Matthias komme. Was ist für dich dasjenige, was dich in einem Assassin's Creed-Spiel historisch am meisten verletzt hat?
Das ist eine gute Frage.
Wenn du Bedenkzeit brauchst, kann ich gerne auch die Bedenkzeit füllen. Genau, dann ist das schon mal die Frage an dich. Ich gebe euch jetzt einfach abwechselnd immer Hausaufgaben, und dann gehe ich einfach immer eure Arbeitsblätter durch. Na, habt ihr jetzt mittlerweile was dazu? Frage an Ove, Frage jetzt direkt an Matthias. Yasuke, ist dir in der Popkultur schon begegnet? Wie stehst du zu diesem Charakter?
Begegnet ist er mir schon. Also den Anime kenne ich um ihn. Dann Samurai Warriors 5 habe ich gespielt. Und diese ganze Debatte, war er ein Samurai? Ich meine, ich selbst bin jetzt natürlich nicht der tiefe Historiker, aber von dem, was ich jetzt von einem japanischen Historiker, Hirayama Yu nennt er sich, gelesen habe, der hat sich hingestellt und der hat auch ziemlich eindeutig gesagt, Yasuke war sogar ein Samurai, und das zieht natürlich jetzt wieder in die ganze Debatte rein. Aber dieser Professor, der ist jetzt nie irgendwer, der ist, hat durchaus ein gutes Ansehen, war Lehrer in Yamanashi und arbeitet unter anderem auch am Zentrum für archäologische Kulturgüter der Präfektur dort und als Teilzeitlehrer an der Universität, und hat auch bei diversen japanischen Dramen rund um diese Zeit mitgewirkt als historischer Berater. Und vertrete ich da so ein bisschen die Ansicht, dass Ubisoft damit, dass sie Yasuke als Samurai darstellen, nicht wirklich etwas falsch gemacht hat, obwohl man jetzt natürlich diskutieren könnte, aus welchen Gründen haben sie das gemacht und so weiter, aber die sind dann sowieso letzten Endes irrelevant. Im Endeffekt kann man das so sehen, wie sage ich das am besten, die Quellenlage ist natürlich von dieser Zeit nicht so deutlich, aber wie Uwe schon gesagt hat, man kann nie direkt sagen, er war keiner. Und wenn sich dann ein renommierter japanischer Historiker hinstellt und sagt, er war einer, dann bin ich doch dazu geneigt, diesem Historiker zu glauben.
Anstatt der Person in dem YouTube-Kommentarsektion, die 2 Minuten lang Wikipedia gelesen hat. Dann eine Anschlussfrage. Wie wird Assassin's Creed Shadows aktuell in Japan aufgenommen? Und ich weiß nicht, ob du mal, weiß ich nicht, in eurem Äquivalent von einem GameStop warst oder vielleicht japanische YouTuberInnen dazu siehst. Also wie wird Assassin's Creed Shadows gerade in Japan aufgenommen?
Es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die mögen es. Es gibt andere Leute, die kritisieren es. Also meine Frau zum Beispiel, die sagt, dass Ubisoft halt nicht mit sehr viel Feingefühl an die Sache rangegangen ist und deshalb mag sie es nie so sehr. Dann gibt es auch viele japanische YouTuber, die das Spiel noch genauer unter die Lupe genommen haben, gerade wegen den Details, wie es aussieht. Vieles davon stammt aber auch noch aus dieser Zeit, wo es noch nie erschienen ist. Ja, wie es ansonsten in Japan aufgenommen wurde, es hatten sich jetzt ein paar Politiker gemeldet, oder einer zumindest, der das dann kritisiert hatte. Vielleicht hat man es schon mitbekommen mit, oh ja, Gewalt und Blut in Schreien, das geht nie und so weiter. Wo Marble Obelus sagen kann, das wirkte auf mich dann eher so wie diese Killerspieldebatte, die wir bei uns in Deutschland hatten. Weil ich glaube, diese älteren Herren, die sich da über Assassin's Creed Shadows ausgekotzt hatten und dann sagten, ja, Blut anschreien geht nie und das könnte zum Nachahmen veranlassen und so weiter, die haben, glaube ich, noch nicht sonderlich viele Spiele gespielt, die in ihrem eigenen Land entwickelt wurden. Weil ich hatte auch bei Like a Dragon, welches war es, Ishin. Und da geht man zu Kiyo Misodera und schlägt dort nicht gerade wenige Zähne ein. Das ist ja prinzipiell genau dasselbe
Problem. Aber das tut man ja nicht in einem Schrein. In einem Schrein ist das gefährlicher als draußen.
Kiyo Misodera ist ja, okay, ja, es ist kein Schrein, es ist ein Tempel. Das ist dann, ist aber nicht so der große Unterschied, vor allem da in Japan auch oftmals beides so ein bisschen gemischt existiert.
Punkt für dich. Ohne dass ich mir erdreistet habe, da einen Punkt machen zu wollen.
Darf ich da kurz reinglitschen?
Hast du dein Arbeitsblatt ausgefüllt oder hast du eine andere Antwort?
Sowohl als auch.
Cool, dann mach, wie du meinst.
Erstmal kurz direkt dazu. Also wenn ich mich richtig erinnere, ging es unter anderem, war die Sorge, eben bei dieser Schreingeschichte, das war vor dem Hintergrund, dass in letzter Zeit sich gerade ja, westliche YouTuber in Japan nicht gerade respektvoll verhalten haben. Das ist auch einer der Gründe, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass Gion, der, ich sag mal, das Geisha-Viertel in Kyoto, für Touristen, ich weiß nicht, teilweise oder sogar gänzlich gesperrt wurde. Genau. Also es ist, glaube ich, eher eine Debatte gewesen, die eher sozusagen darauf weiterging. Es ging, glaube ich, gar nicht so sehr um Assassin's Creed Shadows selbst, aber das hat man hierzulande oder hier im Westen, wo halt das Spiel anders diskutiert wurde, halt gerne als Futter genommen, um zu sagen, ja, selbst die Japaner lehnen das ab. Das hatte eher einen anderen Bezug, dass die eher generell Sorgen vor unsensiblen Westlern haben, sag ich mal, vor unsensiblen Gaijins. Ich glaube, da vermischen sich gerade so ein bisschen zwei Debatten da drin.
Und wo es wahrscheinlich eher um Rassismus geht oder so, zumindest von unserer, also zumindest von der europäischen, amerikanischen Seite aus. Matthias, wolltest du noch was sagen?
Also ich kann dem bloß zustimmen. Das ist in Japan, muss man auch noch bedenken, das Land ertrinkt gerade ein wenig im Übertourismus und dadurch kommen sehr viele Probleme auf. Wo man jetzt irgendwie versucht, die Massen so ein bisschen zu regulieren und so weiter und auch eine gewisse Anti-Ausländer-Stimmung mit stärker wird. Also ich habe jetzt neulich erst zum Beispiel von einem Fall gehört, da habe ich mir gedacht, früher wäre das nie möglich gewesen. Waren mal wieder zwei Ausländer an einem Bahnhof in Tokio und einer ist in den Zug rein, wollte sich aber nie verabschieden, hat dann den Notstopp-Knopf gedrückt. Und dann hat wohl der Zugführer dort, hat dann natürlich eine Ansage gemacht, warum gab es jetzt diese Verspätung? Und haben wirklich eindeutig gesagt, es gab die Verspätung, weil da ein Ausländer den Notstopp-Knopf gedrückt hat. Und diese Direktheit ist dann etwas, was für Japan doch eher ungewöhnlich ist. Und da merkt man schon ein bisschen, dass die Leute hier doch langsam ein bisschen die Nase voll davon haben, dass so viele Touristen kommen, die sich dann auch häufig nicht benehmen können, was natürlich bei so einer großen Masse zu erwarten ist irgendwo. Es kommen nie bloß die Besten.
Verstehe ich voll und ganz. Direkt zu Ove, zurück zum Projekt. Was war eigentlich für dich das schlimmste historische Vergehen, wo es dir, weiß ich nicht, die Stirnmuskeln zertrümmert hat in einem Spiel?
In einem Spiel oder in einem Assassin's Creed-Spiel? Das sind zwei
Unterschiede. In einem Assassin's Creed-Spiel. Oh, jetzt okay. Hab ich dir die nächste Aufgabe gegeben. Mein Assassin's Creed-Spiel.
Also ich muss sagen, ich glaube, es gab gar nichts, wo ich sozusagen den Tisch umgeworfen habe. Frustration, so nicht. Wie gesagt, ich kann mich da zurückhalten. Es gab schon ein paar Sachen, wo ich sehr gesagt habe, naja, gut, jetzt dehnt man das Narrativ sehr. Also Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass Cassandra als Frau im Pankration teilnimmt bei den Olympischen Spielen, sage ich, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das ist halt historischer Quatsch. Genauso kann man leider auch sagen, dass die Kinder von Alexander X., also von dem Papst, eine inzestuöse Affäre miteinander haben. Ich weiß, das Wort dem mal nachgesagt, aber das ist Propaganda gewesen. Aber gut, das lässt sich halt immer gut im Narrativ verbinden und mir kommt es immer darauf an, wie passt das ins Narrativ, und da fand ich jetzt nichts so übertrieben schlimm. Was mich persönlich allerdings geärgert hat, das war auch Teil meiner Masterarbeit, warum in Assassin's Creed Odyssey Thukydides, obwohl er die Hauptquelle ist, nicht vorkommt. Ich meine, da ist ein Name-Dropping von allen Leuten, die in dieser Zeit irgendwie in irgendeiner Form mal relevant gewesen sind oder noch relevant sein werden. Jeder, selbst ein kleiner Platon, der ein kleiner Junge ist, kommt vor. Aber Thukydides, der sozusagen das Rückgrat der historischen Arbeit dahinter ist, der taucht nicht auf. Das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist sehr nerdig, ich weiß.
Also ist das eigentlich die viel relevantere Diskussion nicht um Yasuke, sondern um, wie heißt der, Thukydides?
Thukydides, der hat den Peloponnesischen Krieg geschrieben und geht als der erste Historiker zusammen mit Herodot.
Nimm das, Ubisoft. Fantastisch, großartig. Finde ich cool, wie eure beiden Perspektiven so aufeinander prallen. Mit Yasuke habt ihr beide kein Problem. Die Spiele, die ich euch genannt habe, die in feudalen Japan spielen, davon kanntet ihr manche, aber eben nicht alle. Finde ich so ultra interessant, sich anzugucken, dass es ja Yasuke auch als Samurai in Nioh gegeben hat, als Obsidian Samurai. Kurze Frage, ist das ein Gegner oder ist das ein Verbündeter?
Es ist eher ein Verbündeter, man kämpft zwar gegen ihn, aber eher so als Herausforderung, nicht auf Leben und Tod. Okay. Zumindest in Nioh 2, Nioh 1 kämpft man auch auf ihn, aber man tötet ihn auch nicht. Also der ist kein Gegner, der wird nicht als Bösewicht dargestellt, eher im Gegenteil. Sondern als jemand, der loyal gegenüber seinem Herren ist.
Nachdem ich in Assassin's Creed Shadows gesehen habe, dachte ich mir, auch mit ihm möchte ich auch gar nicht kämpfen. Dieser Hulk, ey, das ist dieser Hulk, dieser Riese, das ist schon krass. Ja, sehr, sehr cool. Habt ihr noch weitere Meinungen zu Assassin's Creed Shadows? Ihr wart jetzt so ein bisschen, okay, so was ich rausgehört habe, ist, es ist ein Assassin's Creed, so wie es immer Assassin's Creed ist, nur jetzt spielt es in Japan und das alleine hält euch nicht bei der Stange, dass ihr das durchspielen könnt. Habe ich das richtig verstanden?
Also bei mir zumindest, ja, also ich hatte, wie gesagt, eine Weile meinen Spaß dran, aber ich denke dann immer, dass Assassin's Creed wird mir immer zu lang. Außerdem habe ich immer noch so meine persönlichen Probleme ein bisschen mit dem Spiel, weil ich beim allerersten Teil fand ich diese Idee von dem Social Stealth System, sich in der Masse zu verstecken, immer richtig, richtig gut. Und jetzt gerade mit den Ninja wieder wäre das eigentlich die Chance gewesen, das wieder einzuführen. Weil, wenn man jetzt an Ninja denkt, klar, da denkt man mal an diese sportsvermummten Gestalten, die im Schatten rumhuschen, aber das ist ja nicht das reale Bild der Ninja. Das ist ja bloß eins, was dann durch das japanische Theater sich so ein bisschen festgesetzt hat. In Wirklichkeit waren die Ninja ja, das war ja ein Beruf, und das waren ja letzten Endes dann Leute, die so Informationen beschafft haben und so weiter, und die eben bei den Star deswegen wichtig war, dass man die in der Menschenmasse nie so sehr erkennt, dass die unauffällig sind und so weiter. Und da hätte man das System eigentlich wieder wundervoll umsetzen können, aber es war natürlich ein bisschen zu erwarten, dass man natürlich klar auf diese Popkultur-Darstellung da geht.
Also ich finde, es ist jetzt nicht nur so plakativ, alle sind schwarz gekleidet und verschwinden in der Nacht. Nee, es wird schon ein bisschen thematisiert, dass also die Shinobi von Iga, vor allem einfach die Bewohner der Provinz Iga sind. Also das sind halt auch Bauern, das sind Leute, die normal leben, und vor allem das sind Menschen, die es wurde richtig angesprochen, die im Endeffekt unauffällig versuchen zu arbeiten. Das sind halt wirklich Geheimagenten oder Doppelagenten, in dem Sinne, die sich so einschleichen in gegnerische Ränge, sag ich mal. Genau, das heißt gar nicht mal so infiltrieren, so nachts auch umklettern. Nee, man ist meist, die meisten kommen irgendwie rein als Angestellte. So, das heißt, auch Frauen waren häufiger Shinobi, weil die tatsächlich in Bereiche kamen, in die Männer nicht kamen. Teilweise, oder man denen sogar eher vertraut hat. Also das heißt, ja, da vermischt das ein bisschen, aber es hat auch damit zu tun, immer, was will man haben als Spieler. Willst du es jetzt historisch korrekt haben, wo das ein bisschen, ich sag mal, unspektakulärer ist, das meinst du, oder willst du schon ein paar Klischees bedient haben, weil du das halt so dir vorgestellt hast, wie du es haben willst? Also immer dieses Thema der Wiedererkennungswerte, worauf poche ich, was will ich unbedingt haben? Und da sage ich auch, aus historischer Perspektive muss man immer Abstriche machen, weil es ist immer noch ein Unterhaltungsmedium, was Profit abwerfen soll. Ne? Und da muss dann halt auch irgendwo ein bisschen der Spielerschaft das geben, was es will. Und das heißt, da muss man halt auch ein paar Klischees bedienen, auch wenn ich da nicht immer glücklich bin drüber. Aber ich kann es nachvollziehen, warum.
Aber Matthias will Social Stealth haben und ich hätte auch gern Social Stealth.
Da bin ich dabei.
Sind wir. Okay, also so gut. Okay. Aber trotz allem, was gesagt worden ist, wollen wir alle drei den Social Stealth zurückhaben. Wobei ich sagen muss, Assassin's Creed Shadows ist schon mit Abstand eines der stealthigsten Spiele der letzten Zeit. Ne? Das hat auch echt gute Sachen aus Mirage halt eben übernommen. Da hat mir der Stealth beispielsweise in Valhalla komplett gefehlt. Gab es Social Stealth in Valhalla?
Ein bisschen. Es gibt Mönche sozusagen, in deren Mitte man sich verstecken kann. Oder man kann auch mal seine Kapuze aufziehen und sich irgendwo an den Rand stellen. Aber ich muss auch da sagen, vielleicht um eine Perspektive auf Shadows ein bisschen abzuschließen. Ich genieße es gerade sehr, weil es nicht Valhalla ist. Weil Halle macht zwar Spaß, und ich fand es, aber es war kein gutes Assassin's Creed Spiel. Und ich fand es auch generell nicht so gut. Es hat viele Entscheidungen, fand ich lame, muss ich sagen. Und bei Assassin's Creed Shadows habe ich aber auch einen großen Kritikpunkt, der aber gar nichts mit jetzt ideellen Gründen zu tun hat, sondern einfach mit zeitlichen und Gameplay-Gründen. Und zwar, ich finde, ich hätte als spielbaren Charakter Yasuke gestrichen. Auch wenn es Spaß macht, mit dem Tank da durchzurollen, ich meine, ich habe da auch Bock drauf. So, ich sag nur, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn man einen Shinobi ist, der halt auch Samurai-Sachen haben kann. Ich meine, wir haben Hattori Hanzo im Spiel, der genau das war, der war sowohl Shinobi als auch Samurai. Also eine historische Figur. Und nicht der Typ aus Kill Bill. Das ist jemand anders. Ich hätte mir eher gewünscht, dass es eher in so eine Richtung ist, dass man sozusagen einen eigenen Skillbaum hat, dass man so oder so das machen kann. Vor allem hätte das, glaube ich, ein bisschen das Ganze verengt, denn ich finde auch, dass es zu groß geworden ist. Wieder. Es ist, nimmt da auch mal 20, 30 Stunden raus. Macht's knackiger. Yasuke gerne als Verbündeter oder Mentor. Kann der gerne sein. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass er dabei ist. Ich hätte aber schon mal gesagt, dass ich nicht so ein Fan davon bin, wenn historische Figuren Protagonisten sind. Wobei man bei Yasuke sagen muss, dass sich zu dem Zeitpunkt, wo man den spielt, sich die Quellen über ihn verlieren. Also das heißt, es gibt zwar kreative Freiheit, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich nehme lieber eine fiktive Figur, mit der man halt komplett frei drehen darf. So, aber das ist halt eine andere Perspektive darauf. So, ne? Also wie gesagt, das hätte ich jetzt so gemacht, und wie gesagt, ich glaube, man hätte das Ganze kürzen können, indem man einfach gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns einfach auf Naoi als Charakter. Ich finde, die funktioniert auch gut, und das hätte auch getan, und dann hätte man vielleicht ein Viertel kürzen können. Ich glaube, das wäre dann knackiger und besser gewesen, aber nur meine
Wobei Meinung. Wobei, weil du da zwei Themen miteinander eine Verknüpfung herstellst, die ja nicht unbedingt zwangserforderlich ist, weil du kannst das Spiel auch kürzen, ohne das so zu ändern. Ich finde auch, Naoi ist natürlich Protagonistin, das machst du halt irgendwie deutlich, weil sich der Einstieg sehr, sehr krass auf sie fixiert und Yasuke als Zweitcharakter eher sehr spät dazukommt. Ich finde auch so Valhalla ist so mit Abstand das unassassinigste Spiel, weil ich halt finde, auch Wikinger müssen nicht schleichen. Das haben die nicht nötig. Das ist, dafür sind die nicht wirklich bekannt, zu schleichen. Die hast du schon 2 Kilometer vorher gehört, dass sie kommen.
Gut. Kein Kommentar.
Okay, ja, es war so klar, dass das kommt. Aber Yasuke, muss ich sagen, ich verstehe ihn im Kontext von Assassin's Creed Spielen, die ich jetzt mehr so als historische Spiele verstehe, finde ich es cool, dass er drin ist. Der dampft halt natürlich das mögliche Gameplay krass runter. Ich finde es cool, dass man diese konsequente Entscheidung hat, dass du halt mit dem einen Charakter nur das eine kannst und mit dem anderen Charakter nur eben das, was er eben kann. Ich finde das konsequent. Er geht als Charakter so ein bisschen unter, weil es trotzdem spannender ist, zu schleichen und zu klettern. Und das kann er halt eben nicht. Wobei ich sagen muss, er als physische Form, also ihn zu spielen und dass die Leute sich vor ihm verneigen, dass die Leute ihn respektieren. Das finde ich schon wirklich gut gemacht und das finde ich auch super interessant. Und ich persönlich finde das Gameplay ein bisschen langweilig mit ihm, aber trotzdem ist das halt auch eine Erfahrung für sich. Und ich finde es eine interessante Möglichkeit, halt zwei verschiedene Zielgruppen miteinander zu vereinen, weil es eben auch Leute gibt, die nicht gerne Stealth spielen. Finde ich richtig, alles. Ich muss sagen, ich hätte es auch gern kürzer gehabt, aber das ist ein grundlegendes Problem an Assassin's Creed Spielen im Allgemeinen. Matthias, da du schon sagst, ne,
Ich will da auch direkt noch sagen, ich stimme da auch zu. Ich hätte bei Assassin's Creed Shadows, ich hätte das auch auf einen Charakter konzentriert. Ganz einfach, weil ich auch schon so in meinen 20 Stunden gemerkt habe, dass der zweite Charakter wirkt einfach bloß wie ein Anhängsel, was man hinterher einfach noch reingestopft hat. Das fällt zum Beispiel sehr bei bestimmten Zwischensequenzen auf. Naoe und Yasuke kommen an. Ich wähle meinen Charakter aus und der andere verschwindet einfach. Der kämpft nie mit, der ist plötzlich kommentarlos nicht mehr da. Das wirkt dann komisch und da sage ich mir dann, ja, komm, hättet ihr einfach bloß einen Charakter gemacht, dann hätte man diese Probleme nie.
Das ist mir auch aufgefallen. Storytechnisch ist es manchmal so ein bisschen awkward, als ob die zu einer Person verschmelzen. Und wenn du mit einem irgendwo hingeritten bist, ist Yasuke automatisch mitgekommen oder eben Naoe. Das ist immer so ein bisschen weird. Ich glaube, da hätte man, wenn man halt wählen können, beide hätten zusammengeritten, hätten sich auch unterhalten können. Siehe beispielsweise Red Dead Redemption 2. Da hätte man narrativ noch unglaublich viel machen können. Ich finde es natürlich trotzdem toll, dass Ubisoft überhaupt in so eine Richtung denkt. Ist aber halt eben noch nicht bis zu Ende gedacht hat. Aber das liegt auch daran, dass sie so viele Sachen gleichzeitig in ihren Spielen haben. Also die scheitern halt oft daran, dass sie gar keinen Fokus haben und dass sie halt eben alles machen und alles anbieten. Ne? Trotzdem noch kurz die Frage zu Matthias, weil du meinst, dass Japan so ein bisschen Übertourismus hat und gewissermaßen ja jedes weitere Spiel, das in Japan spielt, gewissermaßen dieses Land da umso populärer macht. Und ich war vor 2 Jahren selber in Japan und muss sagen, es ist ein unglaublich spannendes, ein unglaublich faszinierendes, ein unglaublich ambivalentes Land. Es ist super, super spannend. Hast du trotzdem das Gefühl, wünschst du dir mehr Spiele, die in Japan spielen, oder wünschst du dir mehr Videospiele aus Japan?
Oh, aus Japan gibt es eine ganze Menge Videospiele, da komme ich so schon gar nicht hinterher.
Was von beiden sollten wir, glaube ich, mehr thematisieren? Also findest du feudales Japan irgendwie überbewertet? Also, wir sollten mehr über Spiele aus Japan sprechen oder passt das alles schon so?
In Sachen Spiele mit Japan-Setting wirklich, würde ich mir einfach mal wünschen, dass man sich vielleicht mal bei den Genres ein bisschen mehr in die Breite geht, weil derzeit konzentriert sich alles immer sehr stark auf Action-Spiele. Alles ist Action, alles ist Samurai, alles ist Ninja. Gibt natürlich noch ein paar modernere Spiele, aber auch die Yakuza-Reihe und so weiter. Action, Action, Action. Was ich mal will, ist einfach ein vernünftiges Aufbauspiel in Japan. Da gibt es bisher ein einziges und selbst das ist ein bisschen mehr Survival noch, und zwar Sengoku Dynasties. Aber mehr habe ich noch nie gefunden. Das war's. Assassin's Creed Shadows ist quasi das beste Aufbauspiel in Japan, wenn man danach geht. weil du deine Basis bauen kannst. Ja, kannst du deine Basis bauen. Gibt halt keine Konkurrenz.
Ich meine, gut, da rennst du bei Owe offene Türen ein, weil er tatsächlich ja, also Age of Empires 2 oder Age of Empires 1 ist ja schuld, ist, dass du Historiker geworden bist.
1 ist schuld, dass ich sowohl Historiker als auch Gamer geworden bin. 2 ist allerdings das beste RTS aller Zeiten.
Achso, haben wir die Frage auch mal geklärt? 1 muss ich reinwerfen. Es kommt zumindest bald ein Aufbauspiel mit Japan-Setting raus, ist auch ein bisschen anders. Das nutzt so so ein 2D-Stil wie in Kingdom Two Crowns, lässt ihm auch wesentlich mehr Freiheiten beim Aufbau, bringt dann natürlich auch die Yokai mit rein, also diese japanischen Geisterwesen und so weiter, und zwar ist das Far Away Lands Wise of Yokai.
Das ist ein sehr langer Name.
Ja, und als der Entwickler das Ding zum ersten Mal angekündigt hat, bin ich zu dem gekommen: Ey Junge, dein Spiel sieht aus wie China. Der Entwickler, jetzt ein paar Jahre später, das ganze Spiel umgekrempelt, sämtliche Assets neu gemacht, sich extrem eingelesen, wie Japan aussieht und so weiter, hat Erfolg gehabt.
Okay, ich finde, das sieht cool aus. Das erinnert mich so ein bisschen an eine pixeligere Version irgendwie von Spiritfarer. Irgendwie.
Interessant.
Bloß halt als Japan-Aufbauspiel. Finde ich aber geil.
Wenn ich jetzt sage, wir könnten noch mal mehr Racer aus Japan haben, werden alle sagen, ja, aber Mario Kart, Michael. Ja, ich meine aber was anderes als Mario. Also irgendwas.
Sonic. Ne?
Gibt's jetzt nie dieses Japan Drift Racer Ding oder wie das hieß? JDM, Japanese Drift Master, kommt doch bald.
Allgemein stimme ich euch zu, mehr Genre, und bei Aufbauspielen bin ich definitiv auch sofort dabei, ne?
Ja, gehe ich auch komplett mit. Also, es kann sich gerne breiter aufstellen. Was so zeitliche Szenarien betrifft, das liegt, glaube ich, eher an der Rezeption, dass man eben glaubt, dass es halt alles das Gleiche sei, obwohl es das eigentlich nicht ist. Wenn man eben bedenkt, dass halt wir eben vor kurzem Ghost of Tsushima hatten oder Rise of the Ronin, was halt jeweils zwei andere Epochen sind, das ist eben die Sengoku-Periode, die halt die meistens dargestellt wird. Aber wie gesagt, ich glaube, das kriegen die meisten jetzt, ohne despektierlich klingen zu wollen, nicht so richtig mit, oder kriegen es nicht so richtig auseinandergehalten.
Aber du hast dir sehr viel Mühe gegeben, dass du nicht auf uns herabschaust, ja.
Naja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht in der Materie drinsteckt und sich jetzt nicht mit der Kultur des Landes irgendwie befasst, wie soll man es auch wissen? Vor allem, wenn man jetzt bei Ghost of Tsushima sich eben optische Dinge bedient, die eben eigentlich aus dieser Zeit kommen, weshalb es historisch eigentlich nicht wirklich akkurat ist.
Finde ich aber super spannend, dass da ja quasi nochmal so 200 Jahre zwischenliegen, das hätte ich gar nicht gesehen, aber ja, interessant. Matthias?
Ja, in diesem Sinne muss ich ja sagen, dass Project Century von den Yakuza-Machern, das sah sehr interessant aus, gerade weil es mal eine quasi noch nie zuvor gesehene Epoche zu nutzen scheint in Sachen Japan. Das geht ja quasi, so wie es aussieht, so ein bisschen zur Anfangszeit der Yakuza zurück. Das sah relativ interessant aus.
Ja, das finde ich auch spannend.
Ich finde es sehr, sehr cool, dass man auch heute, dass wir das einfach aus so vielen verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln untersuchen, und ich gehe mit sehr, sehr vielen Learnings und Erkenntnissen aus diesem Podcast raus. Habt ihr irgendwas noch, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr zu Assassin's Creed Shadows beziehungsweise zu Japan in Videospielen sagen wollt?
Assassin's Creed Shadows ist in Japan geschnitten und das kotzt mich an.
Warum ist das geschnitten?
Das liegt prinzipiell an den Morden in Kobe vor einigen Jahren. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, das will man eigentlich nie hören. Bei Assassin's Creed Shadows ist das aber nicht mal sonderlich konsequent umgesetzt. Wenn ich jetzt als Jasker oder so spiele, ich kann halt selbst keine Köpfe mehr abtrennen, aber wenn ich dort in irgendein Lager reingehe, dann ist da nichts geschnitten, dort stehen die Köpfe nach wie vor aufgereiht rum. Dann frage ich mich, ja, warum haben die geschnitten? Also, es wurde wohl einfach von der japanischen Einstufungsagentur abgelehnt, woraufhin Ubisoft dann nachzensiert hat, wenn ich das richtig gelesen hatte. Aber im Kern habe ich mich bloß dran gestört, ist geschnitten und habe nach Wegen gesucht, wie ich hier einfach die EU-Version spielen kann. Ja, einzige Methode wären gewesen, Refund, dann nochmal neu kaufen, das war mir zu umständlich.
Habt ihr ein Wunsch-Setting, wenn ihr mittlerweile feudales Japan nicht mehr sehen könnt? Wo soll eurer Meinung nach das nächste Assassin's Creed spielen? Unabhängig davon, dass es, glaube ich, seine Gameplay-Formel nochmal krass überarbeiten sollte, um euch überhaupt 40 bis 60 Stunden im Spiel halten zu können. Reden wir nur über das Setting. Ove?
Ich habe zwei Settings im Kopf. Einmal natürlich als Althistoriker antikes Rom, wäre natürlich geil. Da wir Caesar in Origins schon abgehandelt hatten, was ich angeboten hätte, würde ich da jetzt gern Nero und das Vier-Kaiser-Jahr sehen, weil da gibt es sehr vieles, was man machen kann. Und wenn wir schon beim Thema Zweite Weltkrieg sind, was sehr von vielen gefordert wird, ich finde das schwierig, aber ich hatte mir überlegt, also wenn man dann ein Setting machen würde, dann würde ich mir Krakau oder Warschau gerne wünschen, also vielleicht der, die Schlacht in Warschau, Warschauer Ghetto, dass man da eine intime Story im Zweiten Weltkrieg machen könnte. Ich glaube, das wäre ganz spannend, aber da kommt es echt drauf an, wie man das handelt, weil das wäre wahrscheinlich das mit Abstand düsterste und heftigste.
Kennst du Saboteur von Radical?
Ja.
Würdest du nicht das sagen, dass das gewissermaßen Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg ist?
Schon. Aber viele Menschen wünschen es sich ja. Ich meine, wir hatten jetzt mit Ghost of Tsushima und Rise of the Ronin ja im Endeffekt auch Assassin's Creed in Japan. Das hat die Leute auch nicht dran gestört, dass sie Assassin's Creed in Japan haben wollten.
Finde ich aber, wie gesagt, interessant, sich Saboteur vor dem Hintergrund mal anzusehen. Matthias, Wunschsetting Assassin's Creed, damit sie dich wieder zurückbekommen, vielleicht auch 40 bis 60 Stunden dort halten können.
Ich glaube, Assassin's Creed würde mich bloß wieder zurückbekommen, wenn sie ihre Formel komplett auf den Kopf stellen, mir das ursprünglich angedachte Social Stealth-Spiel wiedergeben. Aber wenn es an Wunsch-Settings geht, dann wäre mein Wunsch mittlerweile eher an die Yakuza-Reihe. Ich will einfach, dass die sich mal nach Hiroshima bewegt. Aber wirklich die Stadt Hiroshima und nie bloß die Präfektur, weil Teil 6 war's, der war ja in Hiroshima, aber eben in Onomichi. Ich will das Stadtzentrum hier erkunden können. Und gerade
Von welchem Zeitalter reden wir dann?
Prinzipiell moderne Nachkriegszeit, wo halt die Yakuza auch noch ein sehr großes Thema in Hiroshima waren. Gerade die Yakuza in Hiroshima sind ja sehr bekannt, auch etwas brachialer unter den Brachialen zu sein. Und ja, das würde ich mir dann einfach wünschen, dass man diese Periode immer mit thematisiert, aber deswegen freue ich mich auch auf Project Century, weil das zumindest mal in die Anfangszeit der Yakuza geht, aber wahrscheinlich nicht Hiroshima, was ich ein bisschen tragisch finde. Aber Hiroshima Nachkriegszeit wäre ein sehr interessantes Setting für ein Yakuza-Spiel.
Es wäre auch historisch sehr spannend, gerade weil du das angesprochen hast, weil einfach mal um zu sehen, welche Rolle die Yakuza eigentlich in der japanischen Gesellschaft spielen, weil gerade im Thema Wiederaufbau, wie viele da die Yakuza eigentlich geleistet haben im Vergleich zum Staat, wodurch das der Staat dann wiederum Schwierigkeiten hatte, dort neue Strukturen zu errichten, weil die Yakuza vieles aus eigener Tasche gemacht haben und so in der Bevölkerung tief verankert waren. Das ist aus sozialer Perspektive unglaublich spannend. Also da gerade so ja, 50er, 60er, 70er Jahre wäre bestimmt mega spannend.
Ich muss sagen, die Yakuza-Reihe hat bisher wirklich, klar, das ist, zielt natürlich noch stark auf diesen Yakuza-Mythos ab, der ja quasi sozusagen der Nachfolger des Samurai-Mythos ist, mit Ehre, Männlichkeit etc. Aber ich muss sagen, von der Hintergrundgeschichte und dem ganzen Setting in den Yakuza-Spielen war es ja immer sehr gut dargestellt, wie wirklich die Yakuza auch in der Gesellschaft behandelt wurden und wie es eben von der Hochzeit während der Bubble-Economy-Phase dann einfach nur noch bergab dagegen, wegen immer mehr Gesetzen und so weiter, wo mittlerweile schon einige Menschenrechtler sagen, nie ganz so hart, bitte.
Fantastisch. Mega spannend. Ich freue mich riesig, dass ihr beiden da wart, damit ich mit euch über Assassin's Creed Shadows, Japan in Videospielen, japanische Videospiele und warum gibt es eigentlich noch kein Aufbauspiel, obwohl du da ja schon sehr viel einen großen Potenzialträger gesehen hast, Matthias. Danke dafür. Und auch danke dafür, Uwe, dass du hier warst. Matthias, dich findet man ja auf YouTube bei, ich werde es jetzt richtig aussprechen, Kawaraban, genau. Japanisch lernen, leben in Japan. Und Uwe, man findet dich auf Twitch als Game Over. Super Wortspiel. Was kann man bei dir demnächst sehen? Was Unterhaltsames oder was Historisches oder beides?
Ich hoffe beides. Also ich bin aktuell im Dark Souls Run, habe das erste Mal Dark Souls gerade durchgespielt, Dark Souls 2 kommt demnächst ran. Und ich fürchte eigentlich allerdings als allernächstes, was auf PlayStation kommt, das neue Indiana Jones spielen. Ich meine, ich habe ja nicht nur Geschichte, sondern auch Archäologie studiert. Das heißt, ein Archäologe spielt Indiana Jones. Das wird doch spannend.
Interessant, interessant. Das riecht mir nach einem neuen Podcast-Thema.
Gerne.
Ja, dann melde dich mal. Matthias, was kann man demnächst Fantastisches auf deinem YouTube-Kanal mitbekommen sehen?
Also bei mir gibt es nicht bloß den YouTube-Kanal, sondern auch meine Webseite. Das Spannendste ist natürlich, dass man dort herausfindet, wie man kostenlos Japanisch lernen kann. Und das ist auch ein ziemlich großes Thema auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe das einfach kombiniert so. Als groß angelegten Guide kann man kostenlos folgen. Basiert alles auf meiner eigenen Enttäuschung mit Japanischunterricht in Volkshochschulen, den bekannten Lehrbüchern und so weiter. Aber da könnte ich jetzt wahrscheinlich alleine nochmal einen einstündigen Monolog führen, um darüber abzukotzen. Was ich aktuell auf YouTube mache, ist, dass ich mich langsam ein wenig in den Bereich der Shorts bewege, weil mein Japanisch-Guide in meinen Augen erstmal soweit fertig ist und dann in Zukunft vielleicht noch eher etwas nischigere Videos kommen, wie man sehr spezielle Apps verwenden kann und so weiter. Deswegen gibt es derzeit eine ganze Menge kleine Informationen in Shortform halt zum Japanisch lernen, Kultur in Japan, Japan bereisen. Derzeit noch täglich, mal sehen, wie lange ich das halten kann.
Womit wir gleich, wenn du gestattest, eine kurze Lerneinheit bekommen von dir. Enliven, also so wie mein Podcast eben heißt ungefähr auf Deutsch sowas wie anfeuern, befeuern. Wie würde das auf Japanisch heißen?
Da würdest du einfach Ganballe sagen, so nach dem Motto. Also gib dein Bestes, halt durch, das hat sehr großen Anwendungsbereich.
Wie heißt es?
Ganballe.
Ganballe.
Ja, so ungefähr. Kommt schon daran.
Vielen Dank. Sehr, sehr cool. Danke dafür. Ich werde es nicht wiederholen, so wie Enliven auf Japanisch heißt, aber Matthias hat es eben gesagt. Das ist korrekt. Das, was ich gesagt habe, war fast dran. Vielen Dank, dass ihr da wart, Matthias. Liebe Grüße nach Japan, wo es jetzt, glaube ich, 23 Uhr ist. Und liebe Grüße zurück an mich und an Owe, wo es jetzt 16 Uhr ist in Deutschland. Sehr cool, dass das möglich war, dieser erste länderübergreifende Podcast. Stimmt, ich habe es ganz vergessen. Es ist tatsächlich der allererste. Eine Co-Produktion zwischen Enliven in Deutschland und Enliven in Japan, genau. Kangababa, wie auch immer das heißt, genau. Sehr cool, dass ihr da wart, danke euch.
Ja, bitte. Klar. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke.
Bis dann. Ja.
Leute, wenn ihr das auf YouTube, Spotify, Apple und Co. hört, da, wo ihr eben am liebsten euren Podcast von Enliven hört, wisst ihr Bescheid, dass es das auf allen Plattformen gibt. Probiert mal gern alle durch und sucht euch die liebste aus. Und wenn ihr noch coole Bonusformate haben wollt, dann schaut auf Steady vorbei. Link in der Videobeschreibung oder eben einer Kanalmitgliedschaft für YouTube. Die ist ein bisschen günstiger. Da gibt's nicht alle Formate, aber zumindest auf jeden Fall die besten, nämlich die Deep Dives, die ihr am liebsten habt. Genau, schaut euch das gerne an und Enliven das Leben und Embrace das Chaos. In diesem Sinne, danke euch. Ciao.
Ciao. Sayonara.